Wenn ich mein Skript wiederfinde, Moment. Das wird eiskalt vor die Folge geschnitten, Matthias.
Kann ich mitleben.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus, ey Gude, hab ich gelernt, sagt man in Frankfurt. Da bin ich nämlich gerade und hallo bei Behind Board Games. Ich bin Christian, ich habe jetzt auch gelernt, das am Anfang dazu zu sagen, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Anders ging es leider nicht. Ich melde mich heute mit zwei wunderbaren Gästen zu einer extra Ausgabe, quasi zu einem, ja wie sagt man, Extrablatt, würde man bei der Zeitung sagen, oder hätte man gesagt, vor 30 Jahren, als es noch kein Internet gab. Ich begrüße ganz herzlich die liebe Laia Gonzalez, eine der Gründerinnen von Wonderbo Games. Moin nach Hamburg, Laia.
Hallo, guten Morgen.
Außerdem begrüße ich ganz herzlich Matthias Notsch, Geschäftsführer oder wie war das, geschäftsführender Gesellschafter, so rum wahrscheinlich, bei Deepprint Games. Hallo Matthias, du kommst aus Berlin. Ich weiß leider nicht, welche Grußformel ich da verwenden müsste.
Also in Berlin würde man so eine Grußformel verwenden wie aus dem Weg, du Arsch. Aber Moin ist hervorragend. Also.
Alles klar. Aus dem Weg, du Arsch, Matthias. Ich komme mir irgendwie unhöflich vor. Ich weiß gar nicht, woran es liegt.
Ja.
So, dann legen wir mal los mit einem eigentlich ganz ernsten Thema. Aber wir haben ja schon kurz besprochen, dass ja Galgenhumor vielleicht auch ein ganz sinnvoller Coping-Mechanismus ist. Kurze Info, wir sprechen heute über Zölle. Ein schönes aktuelles Thema. Im Jahre 2025,
Wahnsinn.
Ein gewisser...
Schickst du mich in die Zölle, 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 Zölle. Entschuldigung.
Das ist sehr passend. Und die beiden haben auch ähnlich weirde Frisuren. So, genau. Ein gewisser Donald J. Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, habe ich gelesen, hat neuerdings Zölle erhoben. Und zwar, und das ist schon wieder Vergangenheit, wir nehmen heute auf, ich muss gleich sagen, Tagesaktualität. Wir haben heute den 12.04.2025. Wer weiß, was am 13.04.2025 ist? Kurzer Disclaimer. Es gab bis vor kurzem 20% Zölle auf Waren, die aus der EU in die USA kommen. Die sind schon wieder weg für 3 Monate. Und es gibt aber Zölle.
Reduziert auf 10.
Ja, genau, stimmt. 10 gibt es immer noch. Du hast recht. Es gibt immer noch 10% Grundzoll auf alles von überall. Und in die USA aus China gibt es Zölle, die tagesaktuell, ich habe nochmal bei Tagesschau geguckt, bestätigt von der amerikanischen Regierung, die liegen gerade bei 145%, weil kurze Zeit der Irrglaube bestand, sie wären nur bei 125%. Und dann musste man das natürlich korrigieren, dass das 145% Zölle sind. Das sind also Aufschläge auf Waren, die ich aus China in die USA exportiere oder importiere, je nach Sicht natürlich. Und wenn ich sie dann importiere, muss ich auf meine Produktionskosten nochmal diese 145% zahlen. Ein kurzes Zitat von Jamie Stegmaier zu dem Thema, was ich gerne, bevor eigentlich nur noch ihr redet, dann gleich voranhängen möchte. Jamie Stegmaier hat Folgendes gesagt. Ich werde über Vertriebshändler und Einzelhändler sprechen, aber sie werden unterschiedliche Perspektiven haben. Die Geschichte eines jeden ist einzigartig und gültig. Bitte geht nicht davon aus, dass sie die Lebensumstände der anderen kennen. Geht nicht davon aus, dass du die Lebensumstände der anderen kennst. Stell stattdessen mit Einfühlungsvermögen, Neugier und Aufgeschlossenheit Fragen. Ich möchte damit eigentlich nur darauf hinweisen, dass die Perspektive von jedem Verlag, von jeder Person, die in irgendeiner Branche, auch in der Brettspielbranche arbeitet, unterschiedlich sein kann und es die Leute alle unterschiedlich stark betrifft. Meine erste Frage, Laia, würde an dich gehen. Und zwar habt ihr ja einen großen Kickstarter gehabt, Kelp, Hai vs. Octopus auf Deutsch. Groß, ja, würde ich sagen, ne? Ich glaube, es waren so 1,5 Millionen, wenn ich mich nicht täusche.
1,4.
Okay, na dann habe ich ein bisschen übertrieben natürlich. Nur 1,4 Millionen. Ihr hattet ja noch einen Pledge Manager, da kam wahrscheinlich auch noch was dazu. Und zwar habe ich im Kickstarter gesehen, dass 9.711 Menschen aus den USA Help unterstützt haben und Deutschland mit riesigem Abstand auf Platz 2 folgt. Da waren es nämlich nur 2.526. Das heißt nur ein Viertel davon. Ich würde jetzt also annehmen, dass die USA euer wichtigster Markt ist, zumindest was Kelp angeht. Andere Spiele sind ja Lokalisierungen, die ihr in Deutschland dann vertreibt. Und ihr produziert, soweit ich weiß, bei What's Games in China. Jetzt würde ich denken, also erstmal die Frage, habt ihr schon Zölle zahlen müssen, die jetzt frisch da sind? Und der Kickstarter ist ja schon ausgeliefert. Ihr habt aber Kelp auch ganz normal im Handel. selbst wenn nicht, wie würden euch denn Zölle von 145% treffen, falls sie weiterhin gültig bleiben?
Also wir haben noch keine Zölle zahlen müssen, weil wir das Glück hatten, dass wir einen Container voll mit Kelp und anderen Spielen in der Woche nach Amerika gebracht haben, bevor überhaupt die Zölle in Kraft getreten sind. Also das Schiff war quasi schon lange unterwegs, als ich schon irgendwie ankündigte, dass da was kommen wird. Und ich habe natürlich ganz nervös hier unseren Logistiker gesagt, okay, ihr habt gesagt, das Schiff ist da. Das war quasi schon in L.A., das ist von Shanghai nach L.A. gefahren. Das ist dann mit dem Zug weitergefahren worden bis Memphis und da wurde es erst verzollt. Das heißt, die Zeit auf dem amerikanischen Kontinent war sehr aufregend, weil ich nicht wusste, okay, wann kommt es jetzt eigentlich wirklich so durch die Grenze sozusagen. Aber wir haben es geschafft, bevor da überhaupt was in Kraft getreten ist. Und somit konnten wir da entspannt ausatmen und den Rest beobachten. Aber ja, wie du gesagt hast, also bei Kelp haben wir das Glück gehabt, dass wir das, die Ware ist quasi schon in Amerika und wir haben auch schon zu 97% ausgeliefert. Eigentlich haben wir zu 100% ausgeliefert, weil die letzten 3% seit Monaten und Wochen nicht auf unsere E-Mails reagieren und irgendwie ihren Plash-Manager nicht beenden wollen. Somit würde ich mal davon ausgehen, das ist dann irgendwann einfach so, wie es ist. Aber ja, da haben wir Glück gehabt. Was wir halt auch gemacht haben, waren, wir haben zwei Titel genommen, die wir lokalisieren in Deutschland, aber auch in Amerika. Das sind chilenische Titel. Und die haben wir aber quasi, die waren mit in diesem Container drin. Das heißt, die Spiele sind quasi auch da und wir sind sozusagen für die erste Auflage safe. Dann hört es auch auf, ehrlich gesagt, weil was wir schon gemerkt haben, ist halt Direktvertrieb in Amerika ist sehr, sehr hart und hat ganz andere Margen, weil die Logistik in Amerika um einiges teurer ist als in Deutschland. Das heißt, auch wenn wir irgendwie gleiche Margen haben im Handel und so weiter und unser Vertrieb ähnliche Provisionen bekommt wie unser deutscher Vertrieb und so weiter und so fort, sind die Logistikkosten um einiges höher. Das heißt, wenn wir jetzt auch noch quasi Zölle zahlen müssten, die unsere Grundkosten von vornherein erhöhen, dann haben wir eigentlich gar keine Marge mehr, um da überhaupt noch weiter Spiele zu vertreiben. Das funktioniert bei den Lokalisierungen nicht, das funktioniert aber bei eigenen Entwicklungen eigentlich auch nicht, weil die Logistikkosten so massiv hoch sind, dass da die gesamte Marge, wenn die Zölle da wären, auch da komplett aufgefressen wäre. Somit wissen wir nicht, wie wir mit USA weitermachen werden. Ich glaube, Kickstarter ist noch eine Chance, so, weil das Direktvertrieb ist. Und wir planen ja auch, weitere Kickstarter zu machen. Die haben wir vor der Ankündigung der Zölle auch schon geplant und werden damit jetzt auch nicht werden die weitermachen. Aber wie wir dann mit den amerikanischen Bäckern umgehen, müssen wir mal gucken, weil es wird sich sicherlich, also wir werden sicherlich weniger Bäcker so oder so haben bei einer nachfolgenden Kickstarter, aber ich kann mir schon vorstellen, dass grundsätzlich, wenn das so bleibt, viel weniger Amerikaner überhaupt bei so Kickstarters mitmachen, weil ihre Lebenserhaltungskosten alle jetzt steigen und dann sind Brettspiele jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was man als erstes kauft, sag ich mal.
Ja, dazu muss man sagen, dass die Lebenserhaltungskosten in den USA eh schon massiv hoch sind, also auch nicht erst seit der extremen Inflation, die es die letzten Jahre gab. Da gibt man relativ viel Geld für Lebensmittel zum Beispiel aus auch oder eben auch andere Waren. Also wer im Urlaub denkt, der kann sich ein Brettspiel kaufen und ein Schnäppchen machen. Ehrlich gesagt ist eher so Deutschland das Schlaraffenland, wo die Preise einfach unglaublich niedrig sind. Das sieht man auch schon im europäischen Ausland. Direkte Frage, was Kelp betrifft. Also ich denke mal, mit den beiden chilenischen Titeln hast du wahrscheinlich Whispering Woods und Nebula gemeint. Genau. Übrigens beide sehr gute Spiele, die ich ehrlich empfehlen kann, weil ich sie jüngst erst gespielt habe. Auch Whispering Woods mir sehr gut gefallen, weil ich gewonnen habe. So.
Ach, toll.
Ich spiele es nie wieder. Ungeschlagen zurückziehen. Was jetzt Kelp angeht, was würde das denn für den UVP aus unserer Sicht oder MSRP, wie man da sagt, bedeuten? Ich weiß nicht, was ist der aktuelle MSRP von Kelp in den USA? Und was würde ich jetzt?
Dollar.
$50, okay. Und wie wäre der bei 145% Zoll ungefähr? Realistisch halbwegs?
Also realistisch, ich habe das noch gar nicht so genau ausgerechnet, weil ich ehrlich gesagt diese Zahl auch gar nicht kennen will, weil ich das absurd finde. Wir sind mehr auf dem Trip, dass wir tatsächlich den Handel da erstmal ein bisschen ruhen lassen werden. Also wir haben zum Glück noch recht viel Ware da, deswegen das wird uns jetzt schon über Wochen, hoffentlich ein paar Monate durchfüttern. So. Aber mein Angang, vor allem wenn es um weitere Kickstarter geht, weil wir jetzt an der Kelp-Erweiterung arbeiten und dann quasi auch das Kelp-Grundspiel nochmal verkaufen würden und so weiter. Mein Angang wäre gar nicht, ein MSRP zu erhöhen, vor allem weil die Kickstarter halt so global ist. Und ehrlich gesagt, das glaube ich technisch gar nicht geht, dass man unterschiedliche Preise je Land setzt, aber wir würden schon quasi...
Bei Gamefout geht das inzwischen.
Ja, das habe ich auch gelesen. Aber wir haben halt Kelp auf Kickstarter gehabt. Da macht Sinn, die Erweiterung auf Kickstarter auch zu machen. Also keine Ahnung, ob Kickstarter selber da noch was entwickeln wird oder so. Aber die sind in der Regel auch ein bisschen langsamer als Gamefound. Aber wir würden das ehrlich gesagt dann auch einfach im Pledge Manager handeln. Also einfach abwarten, weil wer weiß, du sagst es ja genau zu Recht, wer weiß, was morgen ist und vor zwei Tagen sah alles anders aus und wenn wir jetzt irgendwann, keine Ahnung, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres eine Kickstarter machen, dauert es für uns immer noch ungefähr ein Jahr, bis wir ausliefern. Wer weiß, wie es dann aussieht. Also da lassen wir es jetzt erstmal noch nicht so stressen, aber unser Ansatz wäre schon, dass wir werden jetzt nicht grundsätzlich auf einer Kickstarter den Preis für alle anheben, das wäre ja totaler Quatsch. Also wenn, dann würde man das kurz vor Auslieferung nochmal genau betrachten und die quasi zur Kasse bitten müssen, die auch betroffen sind.
Matthias, du hast bei uns im Interview gesagt, ein paar Wochen oder so ist es her, hast du gesagt, dass ihr immer international denkt. Also bei Deepprint Games seid ihr von vornherein bei jedem Spiel daran interessiert, es natürlich in der ganzen Welt zu vertreiben. Ihr habt über 100.000 Beer and Bread zum Beispiel verkauft. Hast du schon gesagt, dass das ein Titel ist, der so für euch auch so ein bisschen, dass das Geld reinbringt. Und ich würde jetzt mal annehmen, dass ein beträchtlicher Anteil der Verkäufe auch in den USA ist, weil es einfach ein Fakt ist, dass für die meisten weltweit der Konsum in den USA halt am höchsten ist für die meisten Waren und entsprechend also solche Luxuswaren und dass der Kernmarkt ist auch. Also es macht oft bei vielen durchaus mal 60% aus. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch ist, aber diese extreme Unsicherheit der letzten Wochen, hat die schon irgendwas ausgelöst bei euch? Hattet ihr da schon irgendwelche Emergency-Meetings oder so unter euch Geschäftsführern? Oder wie war das bei euch?
Und dann hieß es in der Schule immer, ja, wir leben in der Marktwirtschaft und nicht in der Planwirtschaft. Und dann denke ich mir so, ja, aber das ist das, was wir eigentlich machen. Wir brauchen Planungssicherheit. Also tatsächlich, ich hole mal so ein kleines bisschen aus. Also,
gerne doch.
Es ist so, dass wir vor einer Woche oder zwei haben wir von unserer Haftpflichtversicherung, also als Firma ist man ja auch irgendwie versichert, haben wir einen Zettel bekommen, wo wir aufführen sollten, unsere ganzen Exporte, direkte Exporte, indirekte Exporte, und zwar getrennt nach Europa, USA, Kanada und Rest der Welt. Und da ist uns dann bewusst geworden, wie sehr doch unsere Umsätze auch an dem US-amerikanischen Markt hängen. Also das konnten wir dann tatsächlich dann so mit Zahlen belegen. Und dieser Prozentsatz war einfach viel zu hoch. Und wir sitzen seitdem von einem Emergency-Meeting in dem anderen, was gefühlt Zeitverschwendung ist, weil ja täglich sich alles ändert. Und versuchen zu überlegen, wie können wir da irgendwie planen, ohne dass wir irgendwie die USA mit einbeziehen. Weil wir haben zwar Partner in den USA, aber die sind natürlich momentan auch nicht interessiert, irgendwas zu bestellen. Zum Teil haben wir noch Ware in China liegen, die sie bestellt haben, die sie noch abholen müssten, wo sie natürlich auch gerade momentan null Bedürfnisse haben, die irgendwie auf dem Boot zu packen. Und das macht uns auch in der Sinne auf jeden Fall zu schaffen. Und um das Ganze jetzt noch mit irgendeinem schnappigen Satz zusammenzufassen, ich fühle mich wie neugeboren, ich könnte den ganzen Tag schreien. Und wir schreien ja das Jahr 2025 und ich habe das Gefühl so, ich habe so viele schlimme Jahre erlebt, aber das ist irgendwie noch sehr viel schwerer in Worte zu fassen. Und nun hat Laia natürlich den Vorteil, Laia, du kannst sagen, überlegen, ob das ein Vorteil ist, ihr seid nur zwei Personen, bei mir hängen halt leider auch noch einige Angestellte mit dran. Und das macht einem nochmal doppelt zu schaffen, weil man will die Leute nicht auf die Straße setzen, nur weil irgendein Typ in Amerika der Meinung ist, irgendwie einen kleinen Zollkrieg anzuzetteln.
Absolut, das ist auf jeden Fall also ein Vorteil. Zum Gott sei Dank haben wir quasi die erfolgreiche Kampagne hinter uns und nicht vor uns sozusagen und können da erstmal ein bisschen uns zurückhalten und beobachten, ohne dass wir jetzt unmittelbar jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Monaten Schaden davon nehmen. Wir haben ja auch noch das Glück gehabt, dass wir die Spiele wirklich eine Woche, bevor die alle in Kraft getreten sind, da reingekriegt haben. Also da ist schon sehr viel Glück gewesen.
Ich habe eine Lösung für euch beide. Also es ist ganz einfach, nur weil ihr, ich meine, ihr kennt euch besser aus in dem Geschäft, aber wartet mal ab. Also folgendes. Also Donald Trump möchte ja eigentlich die Fertigung in die USA bringen. Matthias, ich habe mir gedacht, wir machen das so, Beer and Bread, Civolution und so weiter, auch Kelp gerne, Leier, lassen wir einfach in den USA produzieren. Ich habe schon gegoogelt, geht ja ganz einfach. Also, genau, Matthias, jetzt, pass auf, ich habe einen Plan, jetzt warte mal ab, so, ich kenne mich aus. Ja. Also folgendes, Ludofact hat eine Fabrik in Lafayette, Indiana. Ich habe mir die auch bei Google Maps angeschaut. Die ist ungefähr mitten im Nirgendwo. Aber da gibt es eine Boulderhalle gegenüber. Das heißt, Matthias, ich würde auch mitfahren, wenn du allein jetzt nicht möchtest. Wir fahren da rüber, du verhandelst mit denen einfach und ich gehe bouldern währenddessen. Und dann lässt du alles einfach da produzieren, Matthias. Also, Problem gelöst,
okay,
oder?
Also ich habe diese Woche mit Ludofact telefoniert und habe gesagt so, hey, wir haben hier sowas, das ist wirklich total easy. Ein einfaches, kleines Kartenspiel, so wie Amigo sie macht. 110 Karten in einer kleinen A27-Schachtel. Das könnten wir doch vielleicht bei euch in Amerika produzieren. Woraufhin mir Ludofact sagt, ja, aber wir haben unsere Kartenmaschine in den USA vor ein paar Jahren abgeschafft. Wir können da keine Karten mehr produzieren. Das müssten wir in Europa produzieren und dann dort einführen.
Okay, dann frage ich mich, was sie überhaupt da produzieren können, wenn sie keine Karten produzieren können.
Ja, sie genau, was noch, produzieren die denn?
Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach nur normale Stanzpappe, also das Punchboard-Material. Aber ich meine, es gibt ja auch Carta Mundi da drüben. Die produzieren zumindest noch die Karten für Wizard of the Coast. Und Carta Mundi hat auch noch eine Druckerei in Mexiko. Ach, warte mal, in Mexiko, da kommen ja auch schon wieder andere Zölle drauf. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, aber die sind, um es mal so zu sagen, sehr, sehr basic. Also ja, wir könnten wahrscheinlich ein einfaches Kartenspiel oder ein Spiel, wo nur ein bisschen Pappe drin ist, machen. Aber sobald du irgendwas Spezielles drin haben willst, und da reden wir jetzt von den Holzteilen, irgendwelchen Acrylteilen, irgendwas anderes, bist du aufgeschmissen, weil es nicht existiert. Und es existiert nicht, weil keiner sagt, dass es sich lohnt. Es haben ja auch mehrere Firmen versucht, dort sowas aufzubauen in den letzten Jahren und sind grandios gescheitert, weil sie selbst mit den Produktionsmöglichkeiten einen Preis haben, der dreimal so hoch ist wie in China oder gar viermal so hoch. Und das soll heißen, die Zölle sind noch nicht hoch genug, dass sich das lohnen würde, dass wir das da produzieren. Aber ob ich da wirklich möchte, dass die Zölle noch höher werden, ich weiß es nicht.
Problem ist ja so ein bisschen, wenn man gar nicht die Stückzahlen verkauft in der Höhe, dann bringt einem das ja auch nichts. Also dafür müsste der Kunde ja bereit sein, überhaupt das entsprechende Geld auszugeben, dass ich die Stückzahlen verkaufe, dass sich das natürlich dann lohnt. Aber nochmal eine Nachfrage, wieso funktioniert das nicht? Ich meine, man könnte ja sagen, mit den Zöllen erzeuge ich das künstlich. Genau, ich mache sie einfach so hoch, dass ich sagen kann, okay, dann rechnet sich die Produktion in den USA mehr. Oder funktioniert das auch nicht, weil dann eben die verkauften Stückzahlen so niedrig sind, dass ich auch damit keinen Gewinn erzielen kann?
Also, wir müssen jetzt mal ganz ehrlich sein. Und Fakt ist, China hat die letzten 10 Jahre darauf verwendet, zu sagen, hey, wir stürzen uns auch auf diesen Markt, wir sammeln da möglichst viel Expertise und wir bauen Fabriken auf, die das können. Und dann hat China einfach mal etwas, und das mag man ja gar nicht laut sagen, sie haben einfach verdammt günstige Arbeitskräfte. Versuch mal in Amerika. Viele davon, richtig viele davon, genau. Versuch mal in USA oder auch in Europa irgendetwas zu produzieren an irgendwelchen Gewerkschaften, Feiern und ähnliches. Ich bin jemand, der es richtig findet, dass es Gewerkschaften gibt. Ich finde es gut, dass die Leute hier anständige Löhne bekommen. Ich wünschte mir, in China würden sie die auch bekommen. Aber das ist etwas, das halt, wo ich auch keinen Einfluss drauf habe. Aber Fakt ist, allein dadurch kann China zu einem Preis produzieren, der einfach in der Welt schwierig irgendwo zu halten ist.
Ja, und ich finde, also was auch noch schwierig ist, um irgendwie Anreiz zu schaffen, dass die Amerikaner jetzt sagen, so, wir bauen jetzt mal eine Produktion, jetzt unabhängig von Arbeitskräften und Kosten und Know-how und so weiter, ist ja auch die Tatsache, dass Trump ja auch immer wieder sagt, oh, die Zöllen können ja auch eigentlich auch wieder weggehen. Das heißt, es gibt ja auch da keine Planungssicherheit. Also warum solltest du da unfassbar viel Geld investieren, eine Fabrik aufzumachen für eigentlich egal was für eine Industrie. Also wenn spätestens, hoffentlich, wenn man der Demokratie glaubt, in nicht ganz 4 Jahren vielleicht das doch dann anders aussehen kann. Und vielleicht auch schon vorher, weil Herr Trump ja auch sagt, oh, jetzt lasse ich die Zölle ja wieder fallen. Also.
Das ist der nächste Punkt des Optimismus. Wir hoffen, dass die Demokratie lange noch lebt, dass er danach auch wirklich weg ist. Aber ja, tatsächlich, also man kann halt nicht planen, man weiß nicht, was er macht. Er hat, als er jetzt die Zölle für mehr oder weniger alle außer China irgendwie wieder ausgesetzt hat, was war der Grund? Mir fallen da 2 Sachen ein, die ich als Geschichte irgendwie rumgelaufen sehe. Erstens, seine ganzen Hightech-Buddies haben sich auf der Börse gut billig eingekauft. Zack, nachdem er die wieder abgesagt hat, sind die Börsengänger hochgegangen und die Leute haben ohne Ende Geld verdient. Zweitens, was es ist, nämlich, dass es gibt ganz, ganz viele Staatsanleihen natürlich auf die USA, die, das machen ja viele Staaten, also damit sie sich Geld leihen, müssen sie Staatsanleihen rausgeben. Und ganz, ganz viele Länder, vor allem Kanada und Europa und Japan, haben angefangen, diese Staatsanleihen abzustoßen, sodass dass das USA Schwierigkeit hat, sich Geld zu leihen. Also hat er gesagt, oh, warte mal, wir müssen da die ganzen Zölle wieder wegnehmen, weil er einfach unter Druck geraten ist, dass einfach auch bei ihm alles weniger wert ist und er nicht in der Lage ist, irgendwie zu agieren oder gar irgendwelche Steuerbefreiungen für seinen reichen Buddies zu machen. Also das sind all diese Sachen und das macht die Planungsschwierigkeit nochmal deutlich höher. Wir wissen nicht, was nächste Woche ist. Wie gesagt, wir nehmen heute auf am 12. April 25 und wenn wir uns in einer Woche unterhalten, könnte es sein, dass die Welt schon wieder anders ausschaut.
Ja, ich glaube, ohne Planungssicherheit keine Investitionen. Und im Moment wäre es ja auch noch so, dass die Maschinen, die sie dafür bräuchten, in der Regel aus China kämen. Weil da hat man das Know-how, da hat man die Maschinen und auf die müsste man halt Zölle bezahlen. Das heißt, überhaupt dieser Aufbau von Fabriken wäre im Moment sogar gesondert teuer. Jetzt würde ich aber annehmen, dass das hauptsächlich Verhandlungsmasse ist, die er erzeugt hat. Also wäre zumindest meine Vermutung, weil er, ich denken würde zumindest, okay, es ist Donald Trump, okay. Ich würde denken, dass ihm klar ist, dass viele kleine, mittlere Unternehmen in den USA schon von ein paar Monaten dieser Zölle bankrott gehen können. Denn die Unternehmen sind ja oft so klein, die haben dann die Ware da. Ich habe da auch so Beiträge gesehen natürlich. Und die haben die Ware da, haben den Export natürlich geplant und jetzt steht die da, weil sie halt eben in China zum Beispiel oder es können ja auch Gegenzölle sein, die von irgendwo kommen, wenn man es nach China exportiert oder nach Europa meinetwegen. Aber diese Unternehmen können ja mangels Cashflow schon in wenigen Monaten pleite gehen. Laia, wäre das bei euch theoretisch, also wäre sowas theoretisch schon der Fall jetzt bei einem Unternehmen wie euch? Oder ist es für euch dann einfacher, weil ihr noch den deutschen Markt habt? Aber stellen wir uns mal vor, Kelp hättet ihr jetzt nicht rechtzeitig rausgebracht. Wäre das schon existenzbedrohend in wenigen Monaten?
Also wenn quasi die gesamte Kickstarter-Menge, die wir produziert haben, und wir haben, als wir da die ersten Container rübergeschickt haben, haben wir ja auch vorgeplant, wie viel wir dann in Weihnachtsgeschäft da verkaufen werden und so weiter. Also wenn das jetzt von den Zöllen betroffen wäre, dann wäre das auf jeden Fall existenzgefährdend für uns, weil wir haben da sehr viel produziert und sehr viel hingeschickt. Amerika macht ja ungefähr 65% aus von unserem Umsatz, was viel ist. Und ich glaube aber nur aufgrund der Tatsache, dass wir so ein super kleines Unternehmen sind und die Ware im Moment unberührt ist, können wir noch irgendwie cool bleiben für eine Zeit. Aber was wir auf jeden Fall machen, ist jetzt auch umdenken. Also wir fokussieren uns jetzt viel mehr auf England und auf das europäische Ausland. Ich habe total unterschätzt, als wir Kelp in den Handel gebracht haben, wie viel Interesse an der englischen Version in Europa ist. Also ich habe da gar nicht vorher das so realisiert, weil ich dachte, naja, jedes Land spricht eine andere Sprache, da muss ich ja auch Partner suchen und so, aber wie viel dann plötzlich doch die englische Version, die wir halt auch hatten, gefragt war, wodurch wir auch mit dem Puffer, den wir quasi nach Europa reingeholt haben, super schnell ausverkauft waren. Und deswegen, ich bin froh, wir haben jetzt in England haben wir einen neuen Vertrieb und wir hoffen einfach, dass wir den Markt ein bisschen besser erschließen können, als wir es bis jetzt gemacht haben. Und bei USA halten wir die Füße erstmal still.
Matthias, wie ist das bei euch? Sind die Überlegungen da ähnliche?
Also Fakt ist, das betrifft tatsächlich halt ja nur die USA. Und wie gesagt, wir haben ja Partner in allen anderen Ländern und wir gucken, dass wir uns jetzt auf die auch zu einem gewissen Grad mehr konzentrieren. Unser Klassiker Beer and Bread ist tatsächlich einer, der vor allem in Europa sehr erfolgreich ist und entsprechend die meisten Zahlen auch hier hat. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie für uns ganz so die Welt einbricht, aber es ist natürlich so auch langfristig in der Planung, dass es schwieriger ist. Und während wir uns versuchen zu gucken, dass wir uns halt auf alle anderen Partner in erster Linie stürzen, ist im Hinterkopf halt immer noch so, wir haben halt ein gewisse Gemeinkosten in der Firma, die wir irgendwie halten müssen. Und deswegen fangen wir eher an, über andere Sachen nachzudenken. Und jetzt komme ich mal, Laia, habt ihr je irgendwas nach Brasilien geschickt?
Ich habe Muster nach Brasilien geschickt, weil wir da einen Partner haben. Und um nur Muster hinzuschicken, habe ich eine dreiseitige Anleitung bekommen, wie man das jetzt korrekt angeben muss, damit der Zoll in Brasilien das nicht einfach einbehält für sich privat.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Also es gibt einen Grund, warum mehr oder weniger alle Kickstarter-Backer, also Kickstarter-Creator sagen, so wir schicken überall hin, aber nicht nach Russland und nicht nach Brasilien. Die Brasilianer kommen auf diese merkwürdige Idee, dass sie sagen, stell uns doch eine Rechnung mit 30% unseres Einkaufswertes und die restlichen 70% als Lizenz. 30% hat das Problem, das könnte tatsächlich unter unserem Produktionspreis sein. Da kommt dann das deutsche Steueramt und sagt so, oh, wartet mal, hier vermuten wir Steuerhinterziehung oder irgendein anderes Geschäft. Gleichzeitig, wenn wir mit Lizenzen reden, heißt das, wir müssen mit über Quellensteuer reden. Es gibt Doppelbesteuerungsabkommen, Correct. Artikel 12. Quellensteuer willst du nicht haben. Und Quellensteuerfreigabe, also ich habe das ja sehr oft genug erlebt mit irgendwelchen Partnern, wo ich gesagt habe, ich hätte gern von dir noch Quellensteuerfreistellung. Da arbeitest du mit dem Bundeszentralamt für Steuern. Das war mal, Anführungszeichen, vergleichsmäßig schnell, Anführungszeichen, hat nur 4 Monate gebraucht oder 5. Inzwischen brauchen die so lange, dass der Quellensteuerfreibetrag stückchenweise von 1.000 über 5.000 über 10.000 bei 50.000 angekommen ist. Wir haben noch Anträge von 2022, die sie nicht bearbeitet haben. Also Quellensteuer ist auch etwas, was du nicht haben willst. Und das sind nur Sachen, die wir mit Autoren haben, die halt irgendwie Geld von uns bekommen. Wenn wir Geld von Wonders kommen, wir müssten uns also in Brasilien für Quellensteuer anmelden. Ich will in Brasilien keine Steuern abführen. Ich will diesen Verwaltungsaufwand, der auch irrsinnig Geld frisst, auch nicht haben. Aber natürlich ist das etwas, was man so im Hinterkopf hat. Und wenn man dann mit den Amerikanern redet, dann kommt natürlich die Idee so hoch, ja, wir könnten denen ja eine Rechnung stellen über das Produkt, das nur geringfügig höher ist als unsere Produktionskosten. Dann sind die 145%, die darauf entfallen, auch nicht ganz so brutal. Und zusätzlich den Rest stellen wir denen als Consulting in Rechnung oder so. Aber es fühlt sich auch alles falsch an. Und spätestens nächste Woche, wenn der Herr da in dem Casablanca irgendwie andere neue Ideen hat, ist das eh alles wieder hinfällig. Und das macht's halt, ja. Entschuldigung, hab ein bisschen ausgeholt. Mm.
Das heißt jetzt für mich, dass auf jeden Fall, egal wo wir hingehen, dass wenn wir andere Märkte erschließen jetzt, das klingt ja erstmal danach, als hätte man mehr Aufwand und mindestens damit auch höhere Kosten. Können wir uns darauf einstellen, dass so oder so Spiele nochmal deutlich teurer werden, selbst die 10% Grundzoll, die im Moment von China, also die ja neu sind auch, die obendrauf kamen, 10% von China in die USA, dass das schon auch globale Auswirkungen hat, plus die Unsicherheit, plus der Aufwand, neue Märkte zu erschließen. Denn Jamie Steckmeier hat zum Beispiel gepostet, es ist so, dass zum Beispiel in Australien, wenn die Leute da seine Spiele kaufen, zahlen sie ungefähr das gleiche wie in den USA, also UVP. Aber die Logistik ist deutlich teurer. Also Australien ist offenbar nochmal ein ganz anderer Schnack als die USA. Da ist offenbar alles unglaublich teuer. Also ist, weiß ich auch jetzt auch so. Und dadurch haben die quasi die ganze Zeit Geld gespart. Und damit würde er eigentlich eher global UVPs anheben. Ich weiß nicht, wer da von euch gerne vielleicht was zu sagen möchte.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass wenn der Handelskrieg zwischen China und USA weiterhin besteht, dass das auch bei geringeren Zöllen als jetzt 145, wo wir gerade liegen, das auf jeden Fall Auswirkungen auf uns haben wird. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, die amerikanischen Unternehmen halten auch erstmal die Füße still, bedeutet das, dass die chinesischen Unternehmen weniger Umsätze machen, bedeutet, die müssen das irgendwie ausgleichen. Und meine Sorge wäre, dass die uns die Preise grundsätzlich erhöhen, was quasi jeglicher Import von China direkt zu uns natürlich von vornherein teurer wird. Das wäre so meine erste Sorge bei dem Ganzen. Ich glaube, man muss, also meine Hoffnung ist, dass die Europäer und die chinesischen Regierungen verstehen, dass Handel zu Frieden führt und zur Zufriedenheit aller Menschen. Und das unfassbar wichtig ist, dass die Beziehung zwischen Asien und Europa nicht gefährdet wird, weil wir sind voneinander abhängig. Auch wenn natürlich China viel mehr aus USA importiert und andersrum, ist Europa trotzdem auch ein wichtiger Partner, der nicht verletzt werden sollte. Also wo die Beziehung nicht verletzt werden sollte, in beide Richtungen. Keine Ahnung, Amerika schottet sich halt ab, ne? Also.
Ja. Also ich sehe das natürlich ein bisschen anders als du, weil ich natürlich tatsächlich auch eine andere Sichtweise habe von der Ausrichtung unseres Verlages her. Also ich habe da eher die Situation dadurch, dass die Amerikaner gerade in China nicht bestellen, dass die bei den Chinesen, dass die Angst haben, dass ihre Maschinen stilllaufen und deswegen man bei ihnen einen besseren Preis aushandeln kann. Wir reden jetzt nicht davon, dass ich nur noch die Hälfte zahle, aber ich kann da schon einige Prozente rausholen. Das nützt mir aber überhaupt nichts, wenn aufgrund der Situation, und da kommen wir wieder zu den Verflechtungen, viele europäische Firmen sind auch in Amerika irgendwo tätig, sei es Yellow, sei es Portal, also Hachette, die sind ja alle auch irgendwo verflochten, dass die sagen, naja, wenn wir da weniger Einnahmen haben, dann müssen wir auch woanders wieder einsparen und dann glauben wir, dass auch hier rückläufig ist und deswegen auch weniger Ware in Europa bestellen. Und das wieder dazu führt, dass wir halt insgesamt auch wieder weniger produzieren können, womit wir wieder schlechtere Preise bekommen, weil die Auflagen kleiner sind.
Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass wir ganz viel quasi Glaskugel machen müssen und dass die Glaskugel keine eindeutige Antwort gibt auf all die Fragen, die man hat, sondern dass wir eigentlich gar nicht so wirklich wissen, wie sich das Ganze auswirken wird. Also so, das ist jetzt das, was ich mitgenommen habe bisher. Laia, du hast vorhin schon angesprochen, dass ihr eine Kelb-Erweiterung plant. Und also die ist ja schon länger angekündigt und dass ihr auch bei Kickstarter bleiben wollt. Genau ist das, was Matthias gesagt hat, hatte ich auch gelesen, dass Gamefound schon implementiert hat, dass man eben verschiedene Preise für verschiedene Länder macht. Jetzt ist es ja trotzdem gar nicht möglich, also wenn man ja gar nicht weiß, wie hoch der Zoll sein wird in dem Moment, wo man das Spiel ausliefert oder verschifft oder wann auch immer diese Zollrechnung dann anfällt, kann man ja noch nicht mal Sicherheit geben. Jetzt würde ich auch denken, du kannst ja schlecht in den Kickstarter schreiben, naja, also wenn du aus den USA kommst, dann fallen gegebenenfalls Zölle im Bereich von 10-200% an. Du hast aber auch gesagt, ihr wollt das eigentlich nicht verschieben. Ihr habt immer noch die mehr oder weniger gleichen Pläne Stand jetzt. Aber so, geht das überhaupt? Also wie baut ihr eine Kampagne auf, wenn ihr so viel Unsicherheit, ich sehe es gerade im Moment bei Neon Hope zum Beispiel, der kurze Mini-Werbeblog von Dominik Schönleben unter anderem, der bei uns auch im Interview war von Hopeful Games, da ist Neon Hope gerade auf Kickstarter und da habe ich schon den Eindruck, dass basierend auf den Follower-Zahlen, die das Projekt vorher hatte, das noch relativ underperformt. In dem Fall ist das Spiel in Deutschland produziert, aber das ändert ja dann nichts daran, weil trotzdem halt gegebenenfalls saftige Zölle anfallen können aus Europa dann entsprechend in die USA. Und es gibt auch einige Komponenten wie Deluxe-Komponenten, die zwangsweise aus China kommen müssen. Also übrigens in dem Moment kleine Werbung eben, wenn ihr Lust habt, euch Neon Hope mal anzuschauen. Ich werde es nochmal in die Shownotes packen. Dann, ich glaube, es ist gerade wirklich ein denkbar schlechter Zeitpunkt, dass diese Kampagne jetzt gelauncht wurde, weil gerade so viel Unsicherheit steht. Aber solche Beispiele, Laia, müssen für euch doch auch schlaflose Nächte, würde ich sagen, produzieren. Wie könntet ihr denn irgendwie darauf reagieren? Was könntet ihr machen? Selbst wenn ihr unterschiedliche Preise angibt, wisst ihr gar nicht, was der Fall ist. Also habt ihr irgendwelche Sprechungen schon gehabt, du und Sönke, wie ihr das Unternehmen ja führt, was ihr da machen könntet für die Kickstarter-Kampagne?
Also ich glaube, dass der Vorteil, dass wir mit unserer Kampagne noch gar nicht angefangen haben, ist, dass wir auch zum Beispiel noch gar nicht angefangen haben, diese zu bewerben. Und wir haben damals bei der Kampagne massiv Werbung gemacht in Amerika, bevor wir überhaupt gelauncht haben und haben uns von vornherein ja schon darauf fokussiert, den amerikanischen Markt auf jeden Fall zu bekommen sozusagen. Also und das sind dann einfach Berechnungen, die wir dann ab einem gewissen Punkt machen müssen, wenn wir wissen, dass wir anfangen werden zu launchen. Also wir waren ja auch auf der Gen Con zum Beispiel und haben das da massiv beworben. Wir haben jetzt für uns entschieden, wir werden erstmal nicht nach Amerika reisen, weil uns das alles zu chaotisch ist. Aber wir können ja auch für uns entscheiden, das Werbebudget, um die Kampagne zu bewerben, auch mehr nach Europa zu verlagern, statt nach Amerika. Solche Berechnungen müssen wir dann machen, wenn es soweit ist. Wir werden ja nicht so bald planen, so bald launchen. Deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit zu planen und zu beobachten. Es ist auf jeden Fall, also wir gehen davon aus, wir werden deutlich weniger Umsatz machen, natürlich. Und wir werden deutlich weniger Unterstützer haben und vor allem sehr viel weniger Unterstützer aus den USA haben. Und das ist auch schade, weil ich würde mal behaupten, ganz mutig, dass die meisten Amerikaner, die irgendwie in der Brettspielbubble unterwegs sind, auch nicht unbedingt Trump gewählt haben. Und deswegen ist es auch echt schade, dass quasi das Hobby da so leidet. Aber wir lassen uns einfach ein bisschen Zeit mit der Planung und beobachten einfach, was passiert. Aber schön ist es definitiv nicht. Und ich glaube schon, dass man ab einem gewissen Punkt, wenn die Situation in 6 Monaten genauso ist wie jetzt und die Zölle bis dahin immer so plus, minus 10-20% zwischen China und USA immer hoch und untergegangen sind und alle total unsicher sind, was am nächsten Tag ist. Ich glaube, wir müssen einfach damit arbeiten, dass man sagt, wenn wir in die Auslieferung gehen, können Zölle dazukommen und dann müssen wir irgendein Modell finden, das irgendwie für die Leute passt, aber auch für uns passt, mit irgendwie einem Plan B im Zweifel, dass, vielleicht über Kanada gibt's vielleicht einen Weg oder wir müssen das auch mit einberechnen in der Kalkulation. Ich glaube, bei Kickstarter als Direktvertriebskanal ist es nochmal, habe ich da noch einen kleinen Hoffnungsschimmer im Vergleich zu dem Handelsgeschäft, weil Handel finde ich super, super schwierig.
Ja. Matthias, ist das für euch eine Option, vielleicht dann auch eben mehr in diesen Direktvertrieb zu gehen? Also, dass ihr vielleicht gerade deswegen jetzt sagt, okay, wenn eure amerikanischen Partner vielleicht dann nicht mehr bestellen, dass ihr versucht, direkt zu vertreiben, dass die Leute, die sich's leisten wollen, eure Spiele noch über Kickstarter bekommen können. Also bei Queen Games ist es zum Beispiel der Fall, dass sämtliche Spiele über Kickstarter auf jeden Fall laufen und es damit global fast jeder, vielleicht bis auf Brasilien und Russland und Ukraine vielleicht bestellen können. Wäre das eine Option für euch, doch ins Crowdfunding mal zu gehen oder ist das für euch eigentlich gar nicht auf dem Schirm?
Also, das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Also, wenn wir jetzt mal über Crowdfunding reden, ist das etwas, was wir uns immer wieder überlegt haben. Wir haben ein Projekt, das seit 6 Jahren bei uns auf dem Schreibtisch ist, was 2027 aktuell rauskommen soll, wo wir gesagt haben, eigentlich müsste das über Crowdfunding, das müssen wir entsprechend bewerben. Wir haben weder das Personal noch die Mittel noch die Expertise, ein sinnvolles Crowdfunding auf den Tisch zu setzen. Und wir haben uns dann halt Hilfe geholt von irgendwelchen Firmen. Da gibt's ja welche, die sagen, hey, wir machen für euch das ganze Crowdfunding-Kram. Und da sind wir relativ schnell abgebrochen, weil wir gesagt haben, wir können ja zum Beispiel The Civolution, hätten wir ja überlegt, machen wir das schon vielleicht, damit da einfach noch zusätzlich dieses ganze Marketing drin rum ist. Wir haben es abgebrochen, weil wir das Crowdfunding-Spiel einfach in der Form nicht mitspielen wollten und konnten. Also im Sinne von, wir machen halt irgendwelche Stretch-Goals und wir machen irgendwie, oder wir machen irgendwas exklusiv für einen gewissen Zeitrahmen, bevor das dann in den Handel geht, ähnliches. Das war einfach nicht das, was bei uns drin war. Und deswegen haben wir festgestellt, das ist nichts für uns. Das ist aber jetzt natürlich etwas, das wir wieder auf den Tisch packen müssen und sagen können, vielleicht müssen wir das tatsächlich machen. Ansonsten, Direktvertrieb ist etwas, das wir auch in der Form nicht können. Wir haben selber kein Lager, wir haben keine Ware, wir haben kein Personal dafür. Wir sind so aufgestellt, dass wir Spiele entwickeln und diese einfach den Partnern anbieten und dann bestellen die Partner bei uns und dann produzieren wir nur für die Partner. Wir selber, der einzige Zeitpunkt im gesamten Jahr, wo wir selber mal an die Endkunden verkaufen, ist halt auf das Spiel in Essen. Und das ist auch gefühlt so das, was dann ausreichend viel Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt, was sich nur deswegen lohnt, weil wir damit halt den Stand gegenfinanziert bekommen. Ansonsten sind wir darauf nicht ausgestellt. Und jetzt gerade in dieser Situation, wo wir überlegen, wir wollen gucken, dass wir keinen entlassen müssen, noch vielleicht Leute einstellen zu müssen, um dann vielleicht da entsprechend was aufzubauen und zu machen, das ist etwas, wofür wir zurückschrecken und wo wir sagen, so, das kann nicht die Lösung für uns sein. Wir müssen eine andere Lösung finden.
Ja, und vielleicht dazu zum Thema Crowdfunding nochmal. Ich lese auch viel in den Blogs ja bei Facebook und so, dass viele, also kleine Verlage und Designer dann irgendwie prognostizieren, ja, dann wird es quasi auf Kickstarter auch viel mehr geben und so weiter. Ich finde halt aus der Erfahrung, die wir gemacht haben, und wir haben vor Kelp ja 3 andere Kampagnen gemacht, in anderen Branchen sozusagen, Crowdfunding zu machen, so dass es sich rechnet finanziell auch, ist unfassbar anstrengend und unfassbar hart und man muss unfassbar viel Geld reinstecken. Wir haben bei Kelp, das ist ja, was viele Leute wahrscheinlich nicht wissen oder nicht irgendwie darüber nachdenken, ist, wir haben zwar 1,4 Millionen gemacht, aber wir haben auch sau viel Geld in Werbung gesteckt, damit viele Leute davon erfahren. Also wir haben auch sehr, sehr, sehr viel Geld vorher investiert und wir haben sehr, sehr viel Geld während der Kampagne investiert. Und da hatten wir auch so eine dieser Agenturen, die während der Kampagne Werbung geschaltet hat, die das so effizient gemacht hat, dass wir wussten, Minuten aktuell, jeder Euro, der da reingesteckt wird oder jeder Dollar, der bringt auf jeden Fall mehr zurück, als wir ausgeben. Und nur deswegen haben wir es gemacht. Alles, was wir vorher investiert haben, ist absolutes Risiko gewesen. Und wie viele von diesen Agenturen es gibt, die dir sagen, die werden vorher eine Crowdfunding-Kampagne machen, die erfolgreich ist. Ich glaube, keiner dieser Agenturen war aus der Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Also es ist, also nur weil man denkt, oh, da werden die Margen größer sein, bedeutet es nicht, dass plötzlich alle erfolgreich auf Kickstarter Spiele verkaufen können. Weil das an sich sowieso schon sehr hart ist, überhaupt erfolgreiche Kampagnen zu machen. Und das macht es ja quasi noch trauriger. Also das ist, dann muss man halt überlegen, will man das investieren oder nicht. Und so wie du sagst, Matthias, wenn ihr nicht darauf aufgestellt seid, das so zu machen, dann ist es auch ein noch größeres Risiko, was ihr dann in dem Moment ja irgendwie auf euch nehmen müsstet, wenn ihr dann den Weg gehen wollt. Und ich glaube, es werden auch ganz viele das auch machen jetzt oder versuchen, wodurch quasi Kickstarter im Zweifel auch ein bisschen overcrowded sein wird. Und dann werden wir sehen, was passiert.
Ja. Ja, wobei ich mir halt vorstellen könnte, dass es gerade im Crowdfunding eher wieder nach unten geht, weil die Bäcker, die sind ja halt einfach auch zum großen Teil aus den USA. Die haben momentan andere Probleme, die müssen ihren Dollar auch zweimal umdrehen. Die werden genau sagen, ich ignoriere jetzt erstmal Kickstarter und so Co. Und genau, von da aus gesehen ist es da eigentlich von meinem Bauchgefühl her sogar noch schwieriger, irgendwie Break-Even zu gehen.
Ja, genau. Aber ich glaube, dass trotzdem viele Creator das probieren werden. Also es wird viel mehr Kampagnen geben, die wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich sein werden. Weil das Publikum wird ja auf jeden Fall, also 30-40% weniger Leute werden auf jeden Fall in den nächsten 12 Monaten backen aus Amerika. Weil wir wollen oder nicht, die Kosten bei denen werden weiter steigen aufgrund der Zölle, die jetzt schon eingeführt worden sind. Auch wenn sich das nächste Woche alles ändern würde, ist ja schon ganz viel Schaden passiert. Also da werden die Leute schon alle ein bisschen mehr aufpassen. Und ja, der amerikanische Markt ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Ja.
Es gibt jede Menge Rechnungen schon online, also eben zum Beispiel von Jamie Stegmaier, aber auch von anderen Verlagen, in der Regel amerikanischen, wie viel Mehrkosten sie hätten. Das heißt zum Beispiel bei Paverson Games, die Luthier jetzt auf Kickstarter hatten vor einer Weile und das dann auch gerade die Ware produziert haben, die nach Distilled heißt, genau, gemacht haben in der Vergangenheit. Die haben vorgerechnet, es würde sie aktuell $800,000 kosten. Und der hat auch wirklich direkt geschrieben, er ist halt einfach so ein Typ, der mit seinem Geld so nebenbei so einen Brettspielladen hat. Er hat keine $800,000. Und da sieht man viele so Betriebe. Wenn ihr mal gucken wollt, auf BoardGameGeek gibt es mehrere Posts, die zusammengetragen wurden, also Stimmen, die zusammengetragen wurden in Posts von Verlagen. Jetzt ist da immer so eine Rechnung aufgemacht von wegen, ja, also wenn ich ein Spiel aus China in die USA importiere und ich habe Produktionskosten von $10, so, dann kommt darauf der Zoll. Und wenn es 10% sind, dann kostet das Spiel halt $11. Und dann wäre jetzt so die Sache die, naja gut, also wenn das Spiel im VK nachher $1 mehr kostet, das ist ja irgendwie halb so wild. Und genauso könnte man die Rechnung ja quasi selbst bei 100% Zoll aufmachen. Dann kostet ein Spiel halt $10 mehr. Jetzt ist in den Rechnungen aber immer der Fall, dass da Multiplikatoren verwendet werden. Das heißt, sowohl für die Vertriebskanäle als auch dann für den Handel wird ein Multiplikator verwendet. Also der UVP wird erstmal festgelegt. Und das ist dann oft das 5-fache, 6-fache, 7-fache des Produktionspreises. Jetzt ist es aber ja so, dass in absoluten Zahlen ja trotzdem mehr Geld irgendwo hängen bleiben müsste. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, ein Multiplikator und dann habe ich $10 mehr EK und der VK hat sich aber vielleicht um $50 erhöht. Irgendwo muss das Geld ja sein. Laia, du hast schon ja genickt. Was verstehe ich da nicht? Also warum kostet das Spiel, wenn es $10 mehr Zoll kostet, nicht auch $10 mehr im VK? Und warum kann man das nicht ändern, dass man vielleicht andere Multiplikatoren, andere Prozentzahlen auch mit Vertrieb oder eben mit dem Handel dann am Ende ausmacht?
Du, die Frage habe ich mich auch gestellt und so wie ich das auch viel gelesen habe, ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie manche Verlage da jetzt mit umgehen wollen. Und ich glaube, je kleiner du bist, desto flexibler kannst du mit diesen Preisen umgehen. Und je direkter du verkaufst, desto mehr kannst du mit deinem Käufer quasi verhandeln. Aber in der Regel, wenn dein Spiel $10 kostet und du hast dann jetzt 150% Zölle drauf und dann zahlst du quasi nochmal $15 dazu, kannst du den einen Weg gehen und sagen, hier, lieber Händler, ich verkaufe dir das für UVP. Durch zwei, weil in Amerika kaufen die Händler zu 50% und ich schlage dir quasi den Zollbetrag obendrauf und dann kannst du als Händler entscheiden, diesen Zollbetrag obendrauf zu schlagen als singulären Posten. Das habe ich auch gesehen, dass manche Händler das auch so machen. Aber in der Regel würdest du dein UVP daran messen, an den Multiplikatoren, wie deine Landed Cost, also dein Herstellungskosten inklusive Logistikkosten, also so teuer wie deine Ware ist, bis sie im Lager ankommt. Und wenn dann plötzlich die Herstellung nicht mehr 10, sondern 25 sind, dann fängst du ab da an, den Multiplikator hochzurechnen. Weil du hast so viele weitere Parteien in deiner Verkaufskette, dass du auch irgendwie einen Weg finden musst, das weiter zu berechnen, dass jeder in der Kette auch noch Geld verdient. Also ich glaube, das ist grundsätzlich einfacher für alle zu verstehen, dass alle in der Kette weiterhin Geld verdienen, den Multiplikator einfach anhand der Herstellungs- und Logistikkosten anzusetzen. Aber wenn andere die Möglichkeit haben, das übergangsweise noch als singulären Posten quasi weiterzureichen, dann ist dieser singuläre Posten auch geringer für den Endkonsumenten. Ist aber, glaube ich, unrealistisch.
Absolut unrealistisch. Und das hängt schon damit zusammen, dass da natürlich auch hinten, also gerade im Einzelhandel, dann auch die Steuern noch mit drauf kommen. Das ist, für uns ist ja üblich, dass der Umsatzsteuer schon im Endpreis mit drin ist. Amerika ist das nicht so üblich. Das soll heißen, wenn der da also nur das entsprechend drauf hat, dann ist der trotzdem so und so viel Steuern mit drauf. Und das macht dann die Kalkulation für den Handel eigentlich unwirtschaftlich. Also die Art und Weise, warum man mit diesen Prozenten arbeitet, ist, weil das flat am einfachsten auch zu rechnen ist für alle. Und sie sagen sich, wenn ich mir ein Spiel in Laden stelle und der Handel muss an der Stelle für das Spiel ja schon bezahlen, habe ich ja das Risiko, dass ich es am Ende nicht verkauft bekomme. Und dieses Risiko ist, sage ich jetzt mal, ungleich höher, je teurer das Spiel ist. Und deswegen kommen diese ganzen Prozentualen. Wenn der weiß, ich habe hier ein $100-Spiel, das kaufe ich für $50 ein, muss ich damit rechnen, dass ich die $50 abschreiben muss. Da kann ich nicht rechnen, oh, warte mal, dann ist das 100 jetzt 125 und ich zahle dann nur die 75 und so. Da funktioniert diese ganze Rechnung nicht. Und gerade der Handel, der ja das Risiko am Ende auf eine gewisse Weise trägt, plus seine Lagerkosten hat, plus seine Mitarbeiter, Versicherung, Strom etc. und Fläche, der kann halt am besten einfach nur arbeiten, wenn er sagt so, ich kann das flat einfach rechnen, es kostet das, ich muss das Doppelte nehmen, dann kann ich am Ende des Tages arbeiten. Und es nützt da nichts, wenn er heißt, ja, aber hier bei uns, da könntest du es doch anders rechnen, wenn er sagt so, ja, jetzt muss ich mir merken, dass ich das bei euch anders rechne. Das wird sich, glaube ich, nicht durchsetzen.
Nee, wird's auch nicht. Also ich glaube, ein paar Kleine versuchen das jetzt auch in der Übergangszeit, so wie ich das gelesen habe online. Aber das ist absolut unrealistisch. Das ist aber das, was der Durchschnittskonsument auch nicht versteht, weil er sagt, ja gut, wenn dich das 10 Euro kostet oder $10 kostet und du zahlst jetzt nochmal 10 dazu, dann gebe ich dir die 10, fertig. So, aber da wird nicht bedacht, was für Parteien überall noch mit drin sind. Also ein Beispiel zum Beispiel auch, es gibt ja viele Kosten, die auf uns quasi zutreffen, wenn wir direkt verkaufen, die sich ja nicht quasi am Produktionspreis beziffern, sondern am Verkaufspreis. Wie zum Beispiel, wenn ich das online verkaufe, die Gebühren, die ich bezahle an meinen Online-Store oder an Stripe, Kreditkartengebühren, die bemessen sich ja quasi am UVP, also das, was ich an Umsatz mache. Davon ziehen sich alle mal ein Stück ab. Kickstarter, die nehmen ja bis zu 10% ab von dem Gesamtgeld. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass mir sowieso am obersten Ende auch noch Prozente abgeknapst werden, dann muss ich gucken, dass aber in der Kette zwischendurch noch genug Geld bleibt, dass ich davon leben kann noch, weil er von beiden Seiten quasi gefressen wird.
Ja, finde ich super spannend, auch das, was ihr zwischendurch über den Handel gesagt habt, das kann ich ja so ein bisschen miterleben auch. Auch da ist auch klar, dass dann der Konsument oder die Konsumentin, das muss man gegebenenfalls auch gar nicht verstehen. Man hat da vielleicht auch keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Deswegen haben wir ja hier diesen Podcast. Wer sich damit beschäftigen möchte, kann solche Themen hier natürlich auch hören. Das ist so eine kleine Werbung, ne? Aber ist, glaube ich, okay. So, genau. Also das ist auf jeden Fall unser Ziel, dass wir halt so, wer die Einblicke möchte, der kann sie hier vielleicht haben. Ich sehe das auch im Handel. Es ist eh schon so ein bisschen ein Irrenhaus. Man bestellt aus unglaublich vielen Quellen Spiele. Das ist mal direkt, mal über, ein Vertriebler und dann aber auch dann teilweise am Telefon und dann aber auch online und dann eben auch teilweise noch das gleiche Spiel müssen wir bei 3 verschiedenen Vertrieben bestellen, weil es unfassbar wichtig ist, dass wir es zuerst haben. Weil dann stornieren Leute, wenn es das irgendwo halt 2 Tage früher gibt. Und diese unglaublich viele Arbeit, die man hat, allein schon beim Bestellen von Spielen, bei der Kalkulation, ganz genau. Man hat dann natürlich dann ein festes Modell, wie man kalkuliert mit Prozentsätzen und das wendet man überall an. Und es gibt so gut wie keine Margen. Also jetzt sind Spieletastisch auch noch ein Online-Handel. da sind die Margen einfach, also sagen wir gering, um nicht extremere Wörter zu verwenden. Und auch die Verdienste sind ja da schon, also was die Mitarbeitenden da verdienen, die sind auch, sagen wir, nicht hoch, ohne dass das eine Beschwerde sein soll. Weil ich werde ja gegebenenfalls gelegentlich dann auch als Aushilfe, die ich dann auch nur bin, auch bezahlt. Aber die, das ist alles nicht hoch. Und dieser viele Mehraufwand an Arbeit, das könnten wir, glaube ich, gar nicht leisten zurzeit. Das würde so viel Mehrkosten bei uns verursachen, dass dann am Ende, ja, gar keine Marge mehr ist. Gut. In Zeiten dieser extremen Unsicherheit möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier am Samstagmittag. Gibt's noch irgendwas? Komm, wir beenden jetzt positiv. Also, genau. Matthias, hast du irgendwas Hoffnungsfrohes, irgendeinen positiven Ausblick, quasi Solarpunk statt Cyberpunk? Keine Dystopie, irgendwas Positives, was du vielleicht am Ende dazu sagen kannst. Alles wird gut oder so vielleicht.
Zollipop, Zollipop, Zollipop. Nee.
Nee? Okay, Laia, du?
Nee, ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde, mich macht das eigentlich nur traurig, weil das einfach deutlich machen wird und jetzt gar nicht mal auf Brettspiele alleine bezogen, aber es wird nochmal deutlich machen, dass nur die Menschen mit viel Geld da irgendwie weitermachen werden und unfassbar viele kleine Unternehmen, die wirklich so viel Zeit und Energie in ihrem Leben gesteckt haben, da etwas zu kreieren, da draufgehen werden. So ist leider die Realität und ich hoffe sehr, dass die Menschen da drüben in den USA aufwachen und noch lauter protestieren und demonstrieren und vor allem die Menschen im Kongress nerven und täglich minütlich anrufen und die Leute im Kongress endlich mal irgendwie mutiger werden und im Endeffekt das alles unterbinden, weil das könnten sie auch alles unterbinden, was da gerade passiert. Das ist nur meine Hoffnung.
Ich liebe deine Hoffnung. Ich bin da leider noch etwas pessimistischer veranlagt. Ich habe das Gefühl, dass inzwischen so weit zersetzt ist, dass es nicht mehr rückführbar ist. Plus die Tatsache, dass der nette Herr in diesem Haus der Meinung war, so viel Porzellan in Diplomatie zu zerschlagen, dass es mindestens 10, 15 Jahre dauern wird, bevor das irgendwie wieder in die andere Richtung umschlagen kann. So, Pessimismus, Dr. Eil.
So, ein schönes Ende. Jetzt haben wir was Positives not gesagt.
Ja, aber ich erledige das. Ich möchte jetzt, weil es so gut passt, nochmal an die Kickstarter-Kampagne von Hopeful Games erinnern mit dem Spiel Neon Hope. Ganz viel Hope. Jetzt auf Kickstarter. Ja, ich werde es mir auch noch anschauen, ob ich es wecken werde. Also das, ne, ich sage euch ganz klar,
was?
Schaut euch die Kampagne.
Hast du noch nicht?
Nein, ich gebe es zu.
Habe ich gleich am ersten Tag gemacht. Gut, ich kenne den Herrn aber auch schon viele Jahre, noch damals, als er beim Wired-Magazin hier in Berlin gearbeitet hat. Von da aus gesehen verbindet mich da eine gewisse Freundschaft und für mich war es logisch, dass ich ihn natürlich supporten muss.
Ja, lustig. Ja, das ist schön, wie alles irgendwie connected ist. Also alle Menschen, die ich in dieser Branche treffe und kennenlerne, die kennen sich alle irgendwie. Und es ist total lustig, wie alles verbunden ist. Everything is connected.
Ja.
Schön ist es.
Ja, also ist doch alles gut eigentlich. Das Wort zum Samstag. Genau, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Laia, erstmal an dich. Vielen, vielen Dank, dass du dir an diesem Samstagmittag die Zeit genommen hast.
Sehr gerne doch, für dich immer.
Das freut mich sehr. Und Matthias, auch an dich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne doch. Es hat mich gezwungen, aufzustehen.
okay. Gut, dass wir einen positiven Beitrag geleistet haben heute. Ja, dann möchte ich mich bei euch da draußen bedanken, dass ihr zugehört habt. Bei dem ganzen Thema haben jetzt, glaube ich, hier wir alle drei viel Galgenhumor bewiesen. Aber ich glaube, es ist trotzdem allen klar, dass das natürlich ein ernstes Thema ist, dass ja auch Existenzen auf dem Spiel stehen. Und ich möchte euch beiden auf jeden Fall die Daumen drücken. Jetzt habe ich extra Leute eingeladen, deren Spiele ich auch mag, damit ich auch ehrlich sagen kann, ich drücke euch insofern die Daumen, dass ich mich auch sehr an euren Spielen schon erfreut habe und freue. Genau, vielen Dank nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt uns gerne bewerten in dem Podcast-Portal eurer Wahl, in eurem Catcher oder bei iTunes und so weiter. Das würde uns sehr, sehr freuen. Bewertungen sind sehr, sehr wichtig, wenn wir euch gefallen in irgendeiner Art und Weise. Und ihr könnt uns auch gerne Feedback schicken, entweder an @behindboardgames auf Instagram oder auch an kontakt@behindboardgames.de. Per E-Mail einfach könnt ihr uns gerne so dolle loben, wie ihr möchtet. Oder auch gerne Interviewwünsche, Themenwünsche, Gastwünsche. Es gibt Antworten, nicht alle, muss ich ganz klar sagen. Wir versuchen ungefähr alles und jeden zu bekommen für ein Interview. Manchmal kriegt man einfach keine Antwort, das ist auch okay. Sind ja auch alles kleine Verlage. Also, dann gebe ich das Schlusswort an erst Matthias und Laia, dass ihr nochmal Ciao sagen könnt und ich verabschiede mich. Ciao, ciao, Leute, macht's gut und keine Ahnung. Ja, haltet durch.
Und genießt die Sonne.
Ja, macht's gut und hört euch irgendwie so einen Klassiker an wie Zoll on the Water. Ja.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.